Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, über Nachrichten, die uns bewegen, die in uns Gefühle auslösen und vielleicht in euch auch. Heute soll es um das Havanna-Syndrom gehen, und zwar Russlands geheime Folterwaffe. Ja, man könnte sagen, es ist eine True-Spy-Folge, denn heute wildern wir mit Feel the News ein wenig in einer anderen Podcast-Kategorie. Wir machen eine Art True-Crime-Podcast oder besser gesagt True-Spy, ein echter Real-Life-Spionage-Thriller mit wirklich allen Zutaten, die eine solche Geschichte braucht, von Geheimwaffen, auch solche aus den Nazi-Zeiten, über Agentenanschläge bis hin zu UFO-Connections.
Ja, was ist passiert? Im Herbst 2016 wird zum ersten Mal das bekannt, was man heute als Havanna-Syndrom kennt. Ein paar US-Diplomaten in Havanna, der Hauptstadt Kubas, haben unerklärliche Symptome einer unbekannten Krankheit. Die sind zwar relativ unspezifisch, aber es gibt Anzeichen für ernsthafte neurologische Schäden. Rasende Kopfschmerzen zum Beispiel, Schwindelgefühl, Gleichgewichtsstörungen, Schlaflosigkeit, schnelle Erschöpfung, kognitive Ausfälle, starke Einschränkungen der Gedächtnis. Diesen Symptomen ist etwas sehr Merkwürdiges vorausgegangen. Die Betroffenen haben sehr laute Geräusche gehört, die aber sonst niemand in ihrem direkten Umfeld mitbekommen hat. Sie hatten teilweise starken Druck in den Ohren oder im Kopf selbst und haben schmerzhafte Vibrationen gespürt. Spätere Hirnscans, zum Beispiel 2019, haben bei den vielen Betroffenen immer wieder pathologische, irreversible Veränderungen in der weißen Hirnsubstanz festgestellt. Inzwischen sind ähnliche Vorfälle nämlich aus Österreich, Kolumbien, China, Russland und Litauen bekannt, sogar aus dem Weißen Haus in Washington DC und auch 2021 in Berlin. Die offizielle Bezeichnung der Amerikaner lautet Unexplained Health Incidents, ungeklärte Gesundheitsvorfälle, kurz UHI. In ganz ähnlicher Weise ist übrigens der Begriff UFO bekannt geworden. Die Spekulationen explodieren von Anfang an, seit 2016 natürlich, ebenso die Verschwörungstheorien in sozialen Medien. Es gibt immer wieder Enthüllungsberichte zu neuen Attacken, allerdings bisher nur grobe Mutmaßungen über die Urheber. Von Anfang an werden russische Geheimdienstmitarbeiter verdächtigt. Aber nicht nur, dass Russland alles abstreitet, es gab bisher auch keine Beweise oder auch nur präzise Indizien. Und auch die Amerikaner haben sich einigermaßen bedeckt gehalten mit direkten Anschuldigungen. Aber im jüngsten Spiegel ist eine minutiöse Recherche vom Spiegel selbst, der amerikanischen Sendung 60 Minutes und dem russischen Investigativportal The Insider. Und darin wird klar, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Havanna-Syndrom um Angriffe russischer Spezialagenten. Das ist umso brisanter, als dass wenige Tage nach Veröffentlichung dieser Recherchen das Pentagon bestätigt, ja, beim NATO-Gipfel 2023 in Vilnius gab es genau solche Angriffe.
Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also zum einen wird immer wieder über dieses Havanna-Syndrom berichtet. Man liest was darüber. Es gehört wahrscheinlich zur Allgemeinbildung, zumindest was so die Spy-Geschichte angeht, so die Agenten- und Agentinnen-Geschichte der jüngsten Zeit. Und wenn es da was Neues gibt, dann ist es so, dass zumindest bei einer Person von uns beiden das aufgesogen wurde. Ich würde nämlich gerne gleich mit einer emotionalen Reaktion starten hier, weil weiß nicht, ob das die meisten Menschen haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so Fälle gibt, die einen nicht loslassen. Wenn es darüber neue Infos gibt, dann saugt man die auf. Bei mir war das irgendwie Madeleine McCann, das Mädchen, das verschwunden ist, oder der German Wings Flug 9525, der in die Pyrenäen gecrashed ist. Und es waren alles so Fälle, die, als darüber berichtet wurde, hat es mit mir was gemacht. Ich habe sofort gemerkt, ich habe dafür irgendwie eine andere Aufmerksamkeit als für andere Fälle. Und das hat man ja manchmal, dass man sich denkt, ich bin gar nicht betroffen. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt irgendwie bei dem einen mehr Interesse habe als bei dem anderen. Aber es lässt einen irgendwie nicht los, diese Nachricht. Man hat sofort so gesteigertes Interesse und auch Gefühle irgendwie zu den Nachrichten. Und so ging es mir ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal von dem Havanna-Syndrom gehört habe, war das was irgendwie so alles hatte. Es hatte zum einen irgendwie so wirklich Thriller-Charakter, dann diese Unerklärlichkeit, was verursacht diese Symptome, was sind das für Symptome, wie viele Menschen sind tatsächlich daran erkrankt, welchen Mustern folgt es. Das finde ich wahnsinnig spannend an diesem Fall und deswegen freue ich mich, dass wir heute da eine Folge drüber machen und auch neue Erkenntnisse, ganz junge neue Erkenntnisse darin haben, weil das Traurige bei solchen Fällen und das hat es auch, finde ich, sehr mit dem Madeleine-Fall gemein, ist ja, dass wenn sie nicht aufgeklärt werden, dann hast du immer wieder so kleine, ja, Indizien oder Spuren und das saugt man alles so ein, aber im Kopf fehlt irgendwie ein Ende, es ist keine richtige Lösung da und eigenartigerweise gibt es ja jetzt bei dem Madeleine-Fall gerade auch jüngste Erkenntnisse, dass es sein kann, dass der Täter out of all People in Deutschland gefasst wurde und dazu wird es auch einen Prozess geben, der natürlich international auch groß ist, aber bei dem Fall jetzt ist es einfach anders und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es gibt immer wieder so Dementi auch von der amerikanischen Regierung, es ist nicht ganz klar, was passiert hier und ich glaube, dass es deswegen auch immer wieder so im Auge von journalistischen Arbeiten ist, weil es gibt so viel zu recherchieren und es gibt so viel, was noch nicht bewiesen oder klar ist. Das fasziniert mich daran. Hast du solche Fälle? Bin ich jetzt einfach ein True-Crime-Fan oder?
Die Antwort darauf ist gleichzeitig, also für mich jedenfalls, spannend und auch verräterisch. Denn eigentlich habe ich mich immer als einigermaßen immun gegenüber solchen Deep Dives gefühlt. Vor allem auch, weil ich das sehr früh kennengelernt habe, Deep Dive, also so tief hineintauchen in einen solchen Fall oder in solche verschiedenen Fälle, das hat ja auch immer eine Kehrseite, nämlich diese Rabbit Holes, so nennt man das, wenn man einfach komplett in der Recherche zu irgendwas, vielleicht einer Verschwörungstheorie oder irgendwas detailliert so versackt und dann tatsächlich man davon getragen wird. Und ich war da eigentlich immer relativ, naja, so krass wird schon nicht sein oder guck nicht so tief rein und habe vergleichsweise unemotional normale Recherche betrieben. Vielleicht auch, weil ich das von Anfang an auch gelernt habe. Ich habe ja teilweise eine journalistische Ausbildung, auf jeden Fall aber auch eine Rechercheausbildung an der Uni mitgemacht. Und diese Ausbildung, die hat dann so geführt, dass ich eigentlich fast nie komplett emotional aufgegangen bin in so einem Fall. Komma, bis zu den Enthüllungen von Snowden 2013 im Juni. Das war das erste Mal, wo ich gesagt hätte, da habe ich diesen Deep Dive gemacht. Da habe ich auch ein Jahr lang, also über 60 Mal, Kolumnen ausschließlich zu diesem Thema geschrieben. Das konnte man also auch von außen sehen. Auch meine sozialmedialen Ergüsse von 2013 bis 2014 waren vorsichtig gesagt eindimensional.
Okay.
Und es ging so weit, dass ich irgendwann gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Und es tut mir auf eine ganz besondere Weise nicht gut, nämlich, dass ich plötzlich mir das Schicksal der Welt auf so merkwürdige Weise überstülpe und mich komplett davon abhängig mache. Das heißt, ich lese morgens, irgendwas ist passiert und je nachdem, ob das eher positiv oder eher negativ ist nach meiner Lesart, fühle ich mich den ganzen Tag positiv oder negativ.
Mm, okay.
Und das bis hin dazu, dass ich sagen würde, Anfang 2014, auch bei der Erkenntnis, eigentlich interessiert diese Snowden-Enthüllung keine Sau. Anfang 2014 habe ich da so fast eine Depression ausgebildet, bin weinend zusammengebrochen. Und das hat mir gezeigt, dass es einen Grund hatte, warum ich so lange keine Deep Dives gemacht habe. Das war eine Art Schutzreaktion. Es gab danach, später nach Snowden, wo ich aber interessanterweise wahnsinnig viel auch über Geheimdienstarbeit natürlich recherchiert habe und gelernt habe, was ich später auch immer wieder benutzen konnte. Danach gab es höchstens noch diesen Fall von Rebecca Reusch, wo ich kurz dachte, ich muss jetzt aber voll einsteigen in die Recherche, mir alles genau angucken und nachvollziehen. Ein paar Mal bei Attentaten oder Amokläufen kurz, eher so Stichflammen des Interesses, aber ansonsten, bis auf die erwähnten Bereiche, eigentlich nicht.
Ich finde das gerade interessant, weil ich dachte mir jetzt, als du das so gesagt hast, ey, mein Interesse ist bei jetzt allen Fällen, die ich so als leidenschaftliche Verfolgerin beschreiben würde, weit weg von irgendwie emotional zusammenbrechen deswegen oder irgendwie so viel Emotionen, sondern für mich sind das eher so Leitsordner in meinem Kopf, die ich über Jahre mit Informationen gepflegt habe. Ich würde auch sagen, ich bin persönlich extrem weit weg von irgendwelchen Verschwörungstheorien, weil das habe ich schon immer so abstrahiert und habe halt einfach, wenn es eine, ich sage jetzt mal, stichhaltige Recherche dazu gab, wie das jetzt gerade bei dieser Spiegelrecherche der Fall ist, dann habe ich diese Infos so in meinen, ich sage jetzt mal, Leitsordner Infoberg, der in meinem Kopf wartete, so zusammengetragen, habe das abgeheftet und eher so ein gesteigertes Interesse dran gehabt, diesen Ordner irgendwann wieder aufzumachen. Oder manchmal denke ich da dann nachts drüber nach und denke mir, krass, vor 2 Jahren kam das raus, dann kam vor einem Jahr das, wenn man die jetzt zusammensetzt. Und es ist ja auch so, wenn man solche Fälle über längere Zeit verfolgt, dann gibt es so Zusammenhänge, die sich jetzt erst durch die Zeit dann ergeben. Wir werden da heute gerade in diesem Fall drauf kommen, weil das wirklich sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, wir müssen aber erstmal einsteigen in, was ist eigentlich genau passiert? Also für alle Leute, die jetzt zum ersten Mal von dem Havanna-Syndrom hören oder vielleicht mal am Anfang davon gehört haben, wo die Infos sehr diffus waren, kann man das ja so runterbrechen, du hast es so in der Einleitung schon gesagt, ja, auf Schäden im Gehirn, die in dieser White Mass, in dieser weißen Gehirnmasse auch inzwischen nachvollziehbar sind. Also es ist nicht so, dass das überhaupt nicht greifbar ist und die Leute halt ein bisschen Kopfschmerzen haben oder so oder sich nicht mehr so gut erinnern. Könnte man ja auch sagen, ja gut, sind halt irgendwie Altersbeschwerden. Sondern man sieht, da sind irreversible Schäden im Gehirn. Das ist aber tatsächlich eigentlich, auch wenn wir so auf der Habenseite sind, schon relativ alles, was eben so richtig schwarz auf weiß nachweisbar ist.
Ja, wobei es ja eine ganze Reihe von Anzeichen gibt, die vielleicht nicht schwarz auf weiß nachweisbar sein mögen, die aber so deutlich sind. Allein schon, dass es in den Vereinigten Staaten ein Gesetz gibt, den sogenannten Havanna Act, der davon nachweisbar Betroffene entschädigt. Und zwar auch durchaus in einigermaßen hoher Höhe, also siebenstellig kann das schon passieren, wenn da bestimmte Familien geschädigt worden sind, Botschaftsmitarbeitende. Das ist schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass da tatsächlich etwas da ist. Die offiziellen Zahlen, offiziell hier im Sinne von, was die US-Regierung mitteilen lässt durch verschiedene Stellen, sind, dass es etwa 1500 Menschen gibt, die sagen, sie seien davon betroffen weltweit, also jedenfalls aus den Sphären im weiteren Sinn von US-Botschaften und US-Organisationen und angrenzenden Organisationen wie NATO zum Beispiel. Und bei 150 grob ist das auch anerkannt. Die haben also wirklich das Havanna-Syndrom und kriegen dann entsprechend auch Geld von der Regierung als Entschädigung.
Wenn man jetzt mal so reinzoomt, weil ich finde, das hört sich trotzdem erstmal, wenn man darüber spricht, irgendwie alles so nach Verschwörungstheorie an und ein bisschen ja auch, also ich sage jetzt mal so, der Advocatus Diavoli in mir würde sagen, ja gut, dass es halt irgendwo Menschen auf der Welt gibt, die irgendwelche Beschwerden haben. Sie sind auch wirklich nicht gleich. Also es gibt Leute, die sagen, sie haben Schwindelanfälle, andere, die sagen, sie haben wie so ein Stechen im Kopf. Die nächsten, die sagen, sie sind strukturierte Menschen vorher gewesen und jetzt schaffen sie manchmal nicht mehr so ganze Sätze zu reden, geschweige denn auch zu lesen, Gleichgewichtsstörung, Sehstörung und. Also ganz viele, so ich sage jetzt mal Symptome, die, wenn man die jetzt so zusammengetragen liest, liest es sich schon diffus. Aber wenn man jetzt reinzoomt, dann gibt es so aus den letzten Jahren Recherchen, die ich sehr interessant finde, weil man so einzelne Charaktere beleuchtet sieht und das Ganze ein bisschen greifbarer macht. Das ist Adam, der Fall 0, Ende 2016 in Havanna. Das Interessante ist, dass jetzt die Spiegelrecherche gezeigt hat, eigentlich, das Havanna-Syndrom ist auch wegen diesem Fall 0 Havanna-Syndrom genannt worden, aber es gibt jetzt schon Fälle aus 2014 und zwar in Frankfurt am Main. Ich bin gespannt, ob das die Jahre nochmal irgendwie angeglichen verändert wird. Es ist natürlich jetzt sehr viel schon auch der Havanna-Act und so. Ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal geändert wird.
In Frankfurt-Syndrom. Oder
das Frankfurt-Syndrom, aber ich finde das total interessant, weil man hat eigentlich immer so ein Zeitfenster ab 2016 aufgemacht und hat gesagt, da fing das an. Aber lass uns mal diesen Fall 0 ansehen. Das ist ein Botschaftsmitarbeiter in Havanna, der sich noch daran erinnert, dass er immer, wenn er in seinem Haus war, ein Geräusch gehört hat. Und dieses Geräusch ist von vielen vermeintlichen Opfern so wahrgenommen worden. Aber alle haben es ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Und zwar ähnlich wie ein Knacken, wenn... Er hat es gesagt, er hat so beschrieben, wenn man so im Raum liegt und das Thermometer an der Heizung knackt so leicht, als würde es gleich warm werden im Raum. Also so ja, Zirpen und Knacken. Dieses Geräusch hat er gehört. Es war aber, das sagen auch viele andere Personen, die mit anderen Personen im Raum waren, nicht für andere vernehmbar. Das muss also ein Geräusch gewesen sein, das eher im Kopf entstanden ist. Und dieser Fall Null, dieser Adam, erinnert sich daran, dass es sehr untypisch war, dass er einmal gehört hat, kurz bevor er dieses Knacken wahrgenommen hat, dass alle Hunde in der Nachbarschaft auf einmal losgebellt haben. Und es war was, was vorher noch nie passiert ist. Und das war auffällig. Der hat immer wieder solche Angriffe, nennen wir sie jetzt mal, in der Wohnung erlebt und hat auch irgendwann für sich selber das Gefühl gehabt, ohne irgendwas gesehen zu haben, dass da irgendwas ist, und ist dann einmal an so eine Wand gerannt, die so an sein Grundstück grenzte, und hat einen Stuhl hingestellt und so drüber gesehen, weil er dachte, da hinter der Wand ist irgendwas, da war aber nichts. Mhm. Das zeigt auch so ein bisschen, wie verzweifelt die Opfer sind, die das erzählen. Man muss ja jetzt sagen, das sind Botschaftsmitarbeitende, also nüchterne Personen, würde man denken. Menschen, die irgendwie gelernt haben, analytisch zu denken, die jetzt nicht irgendwie super hysterisch bei der kleinsten Gefahr durch den Raum rennen, sondern Leute, die darauf geschult sind, zu beobachten, einzuschätzen, Gefahren auch einzuschätzen und es dann zu verarbeiten.
Mhm. Naja, das sollte man ja so denken. Tatsächlich, dass die das sind, sind sie mit Sicherheit auch. Aber wenn man so ein bisschen zurückschaut in die Historie, dann gibt es eben eine ganze Reihe von Anzeichen, nicht nur dafür, für die neue Erkenntnis, dass ziemlich wahrscheinlich die russischen Geheimdienste dahinter stecken, sondern dass auch durchaus Botschaftsmitarbeitende empfänglich sind für bestimmte Situationen. Es ist immer wieder gesagt worden, das sei eigentlich eine Massenpanik. So sind die Opfer auch öffentlich teilweise diffamiert worden. Das haben sie sich ausgedacht. Ja? Und es kann ja sein, dass ein Teil von diesen 1500 das tatsächlich was völlig anderes war oder dass die nur die Empfindung hatten.
Ich finde auch, wenn man jetzt so sagt, in der Gruppe sagt, hey, wer von euch hat irgendwie so diffuse Kopfschmerzen, dass da irgendwie 5 sagen, ja, habe ich auch, kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen.
Ja, das ist in der Tat so. Aber wir wissen aus einem historischen Inzident, dass gerade Botschaftsmitarbeitende ja nicht nur unter einem extrem hohen Druck stehen, sondern auch eine gewisse Anfälligkeit für bestimmte Erzählungen haben. Das ist jetzt auch gar kein Wunder, wenn man ein Botschaftsmitarbeitender ist in einem Land, was, sagen wir mal, Schwierigkeiten hat mit den USA, ja, wie gar nicht so wenige Länder auf diesem Planeten, dann kann es durchaus sein, dass man zum Ziel wird. Und dafür gibt es auch in ganz, ganz vielen völlig unwiderlegbare Beweise, also historische Ereignisse, ja, vom Iran natürlich über eine Vielzahl von anderen
Staaten.
Auch
bei Kriegen und Krisen sofort die Botschaftsmitarbeitenden abgezogen werden, weil man natürlich Angst um deren Sicherheit hat. Also natürlich sind die Persons of Interest in dem Moment.
Und tatsächlich ist es so, dass seit den 1950er Jahren, das ist auch nachgewiesen, die US-Botschaft in Moskau regelmäßig mit Energieimpulsen geflutet worden ist, regelrecht. Teilweise Mikrowellen, teilweise andere Energieimpulse. So, als würde da jemand Experimente machen mit Strahlenwaffen. Wir wissen das, dass der damalige Botschafter der USA in Moskau, Walter Stössel, das publik gemacht hat. Beim dortigen Botschaftspersonal in den 70er Jahren. Und das Krasse daran ist, dass als er das gesagt hat, wir werden hier mutmaßlich beschossen mit Mikrowellen oder mit Energiestrahlen, als er das gesagt hat, da ist eine Panik in der Belegschaft ausgebrochen. Weil natürlich unsichtbare Strahlen, damals war auch noch das Thema Atombombe natürlich das allergrößte überhaupt, das Wettrüsten, unsichtbare Strahlen von einer unbekannten Waffe, das eignet sich bei noch den nüchternsten Menschen dazu, wirklich ganz schön große Ängste auszulösen.
Wenn man jetzt in diese Fälle reinzoomt, dann gibt es für mich aber auch ein Argument, das genau auf die Gegenseite einzahlt, und zwar: Das ist bei diesem Fall Null, bei dem Adam so, in Havanna. Das ist aber auch beispielsweise bei einer Zeitrecherche, die über 3 Jahre recherchiert wurde, so, und zwar bei einem Mann, der heißt Robin Garfield. Der ist nämlich mit seiner Familie nach Shanghai versetzt worden. Und beide haben gesagt, sie waren eigentlich sehr stolz auf ihre Position, wollten auch, haben deswegen am Anfang das auch so abgetan, die Symptome, haben das erstmal nicht gemeldet. Haben es dann beide irgendwann gemeldet, aber erstmal dachten sie, naja, was kann das sein, weil sie nicht auffallen wollten, weil sie eigentlich glücklich waren und eher dachten, hey, ich bin jetzt halt an einem anderen Ort, kann ja sein, dass da irgendwie alles ein bisschen sich für den Körper auch anders anfühlt. Und das waren Leute, die stolz waren, weil sie in Amerika gearbeitet haben und dann auf, sage ich mal, wichtige Auslandsposten, das ist ja schon so in Diplomatenkreisen, sind es jetzt beides so Orte, wo man sagt, wow, nach Shanghai mit der Familie versetzt worden. Der Robin Garfield spricht davon, dass es ein Traum für ihn war, mit seiner Familie nach Shanghai versetzt zu werden. Und das Interessante ist, dass was so ein bisschen sich eint, ist, dass da relativ nüchterne Charakter sitzen. Das ist bei dem Adam so und das ist bei dem Robin Garfield so, die dann hysterisch werden oder die ängstlich werden. Bei dem Robin Garfield ist es sogar so, also ich würde sagen, der hat fast in der Erzählung, als ich das gehört habe, es gibt dazu ein Zeitverbrechen-Folge auch, eine Podcast-Folge, die sich Havanna-Syndrom nennt. Also falls euch der Fall von diesem Herrn genau interessiert, dann hört da mal rein, weil da ist eine Journalistin, die ganz genau erzählt, die hat ihn auch getroffen, wie der so drauf ist. Er erzählt aber in dieser Recherche vor allem, dass er über Wochen, Monate die Symptome zwar gemeldet hat, aber erst als er mit seiner Frau, die immer auch dabei war, das war bei dem Adam, bei dem Fall Null anders, der lebte alleine. Der andere Fall in Shanghai war aber so, dass er die Frau dabei hatte und die saß irgendwann paralysiert in der Wohnung und hat nicht mehr auf ihn geantwortet und hat gesagt, ich wurde gerade 2 Minuten von was angegriffen. Ich weiß nicht, was es war. Und darauf hat er panisch gesagt, er möchte in eine andere Wohnung versetzt werden. Das waren Fälle, die auch schon so vorkam, dass die Leute versetzt wurden in eine andere Wohnung und dann gab es das wieder. Also die mussten mutmaßlich davon irgendwie verfolgt werden, weil es ist nochmal passiert und er wurde panisch und ist dann von jetzt auf gleich aus Shanghai abgereist mit seiner Frau und ich glaube seinen Kindern auch und wieder zurück nach Amerika. Und dann ist es nicht mehr passiert.
Das, was ja eigentlich super interessant ist an diesem ganzen Fall, ist, dass man bis heute gar nicht ganz genau sagen kann, was dahinter steht, dass es aber ziemlich qualifizierte Vermutungen gibt. Und diese Vermutungen, das ist jetzt nicht umsonst zitiert worden, diese Mikrowellenwaffe von dem US-Botschafter in Moskau, diese Vermutungen haben eigentlich als Schwerpunkt fast immer Mikrowellen. Aber nicht nur. Es gibt in der Wissenschaft eine ganze Reihe von Erklärungen. Tatsächlich gibt es auch wirklich qualifizierte Leute aus der Wissenschaft, die sagen, nee, wir halten das für Hirngespinste. Das stimmt so nicht. Das ist entweder Massenpanik oder andere Symptome werden dem zugeschrieben. Und das kann natürlich zu einem Teil tatsächlich sein. Zu einem anderen Teil gibt es aber eine lange Historie, zum einen von bestimmten Waffen und zum anderen gibt es mehrere Berichte, unter anderem vom US-Geheimdienst und auch von anderen Regierungsstellen, der Vereinigten Staaten, einer vom September 2022, der bekannt geworden ist, der gibt 3 Möglichkeiten für solche Waffen beziehungsweise für solche Folgen im Gehirn wieder. Das sind zum einen thermoakustische Effekte. Thermoakustik ist ein spezielles Genre, wobei, ist eine rein physikalische Angelegenheit, wobei thermische Energie, also Wärme und Hitze, unter bestimmten Voraussetzungen in Schwingungsenergie in gasförmigen Medien umgewandelt werden können oder andersrum. Das wurde schon 1777 entdeckt von dem irischen Chemiker Brian Higgins und der hat Wasserstoff abgefackelt, also Wasserstoff angezündet, kennt man ja so als Knallgasprobe aus dem Chemieunterricht. Und tatsächlich ist das innerhalb eines Glasröhrchens durch verschiedene Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche dazu gekommen, dass da ein Geräusch entstanden ist. Und dieses Geräusch war so besonders, dass Higgins das singende Flammen genannt hat. Ja, also da gibt es eine Umwandlung von Wasserstoff brennt in thermische Energie, Hitze, in solche Geräusche. Und zwar etwas, was von außen erstmal unerklärlich scheint. Der zweite Vorschlag von diesem US-Geheimdienstbericht sind sehr, sehr starke elektromagnetische Felder. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, sie können sogar irgendwelche Antennen spüren, irgendwelche 5G-Antennen. Das ist nach gegenwärtigem Stand der Wissenschaft aller Wahrscheinlichkeit nach Unfug. Aber vor allem deswegen, weil die Strahlung, die da ausgesendet wird, vergleichsweise klein ist. Wenn so elektromagnetische Strahlung, elektromagnetische Felder, wenn die extrem stark gemacht werden, dann kann es unter Umständen tatsächlich eine Wirkung geben, auch in sowas wie Biomasse, ja, also für quasi Gewebe. Ein elektromagnetisches Feld wird zum Beispiel dadurch erzeugt, dass du einen extrem großen Strom durch bestimmte Metallspulen jagen kannst. Oder die Erde durch diese starke Drehung von Metall hat auch entsprechende elektromagnetische Felder. Und der dritte Punkt sind Störungen von Hirnströmen durch Wellen bestimmter Frequenzen. Und da sind wir schon sehr nah an dem, was so als Mikrowellenwaffe gilt. Eine Mikrowelle ist einfach eine hochfrequente und hochenergetische Strahlung. Wir kennen sie ja aus der ganz normalen Küchenmikrowelle. Und das, was da passiert, das ist ganz grob formuliert auch die wahrscheinlichste Theorie gerade, von der meisten Leute sprechen, auch durchaus qualifiziert und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigt haben. Jemand, in diesem Fall offenbar die Russen, haben eine Art Gewehr oder Kanone oder ein Forscher beschreibt es von der Form her möglich als Tapeziertisch entwickelt, mit dem man, anders als bisher bekannt, Mikrowellen sehr punktuell schießen kann. Weil das ist das größte Rätsel.
Genau. Also das würde sich ja auch so ein bisschen mit einzelnen Erzählungen decken, weil es gab schon Menschen, die gesagt haben, sie haben Leute ein Auto in der Einfahrt stehen sehen. Oder hier in Berlin gab es auch einen Angriff auf eine Botschafterin, die in der amerikanischen Botschaft gearbeitet hat und unweit von der amerikanischen Botschaft am Leipziger Platz gelebt hat und meinte, meine Wohnung ist sehr offen einsehbar. Ich kann zum Beispiel von meinem Fenster den gegenüberliegenden McDonald's und die Leute, die da drin sitzen, sehen. Also man könnte sehen, wenn ich da bin. Und es ist so von 50 bis 100 Metern auf Sichtangriffsreichweite die Rede. Also manche sagen, das könnte vom Hotelzimmer nebenan kommen. Der nächste sagt, es ist die Betonmauer in meinem Hinterhof. Die nächsten sagen, ja gut, es könnte irgendwie vom gegenüberliegenden Gebäude kommen. Also das muss, zumindest wenn man dem glaubt, was jetzt so sphärisch zusammengetragen ist, muss zumindest eine Person oder Personen in die Nähe des Opfers kommen und irgendwas auf die richten und dann eben abdrücken. Und es muss was sein, was jetzt nicht irgendwie wie jetzt, ich sag jetzt mal Kernenergie, die ganze Zeit strahlt, sondern ganz gezielt an- und abgeschaltet werden können, weil diese Menschen können diesen Angriff, das Spürbare, die Wellen oder was auch immer, relativ klar benennen, wann es angefangen hat und wann es aufgehört hat. Also es hat sich nach einem Ereignis angehört, das einen Anfang und ein Ende hat.
Ja. Was ziemlich interessant auch ist, wenn man so auf der Spurensuche ist, wie das Ganze passiert ist, warum und wo, dann kann man so drei große Gruppen von Betroffenen einteilen. Und ich würde mir jetzt gar nicht anmaßen zu sagen, welche Prozentanteile von diesen 1500 oder wahrscheinlich noch mehr möglichen Betroffenen welche jetzt sind. Aber in den Untersuchungen kann man sagen, okay, es gibt diejenigen Leute, die glauben, betroffen zu sein, es tatsächlich aber gar nicht sind. Davon gibt es ziemlich eindeutig Leute, es haben auch Menschen sehr völlig andere Symptome beschrieben oder waren überhaupt nicht an einem Ort, der dafür bekannt sein muss. Also wo man sagen würde, okay, das ist wahrscheinlich eher, hat nichts damit zu tun. Es kann auch irgendwie meinetwegen eine unbekannte Migräneattacke sein, was auch immer. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe ist diejenigen, die tatsächlich betroffen sind oder sehr wahrscheinlich betroffen sind, die aber gar nicht im Fokus stehen. Denn das, was bei so einem Angriff ja total naheliegend ist, dass man in eine Richtung schießt, durch Fenster, durch Mauern, hinter irgendeiner Wand oder was auch immer, und dabei eben auch Leute trifft, die man eigentlich gar nicht treffen möchte. Ja, zum Beispiel ist in einer Botschaft ja offenbar mal eine stillende Frau attackiert worden. Und da ist relativ klar, okay, ich kann mir jetzt eher schwer vorstellen, dass jemand da das auf das Baby abgesehen hat. Es gibt also auch Leute, die sollten gar nicht betroffen sein, waren es aber. Und dann die dritte Gruppe, und das ist das Interessanteste, diejenigen, die ziemlich wahrscheinlich auch ein echtes Ziel waren. Also wenn man davon ausgeht, es gibt einen Angriff, dann gibt es Leute, die diesen Angriff gelten soll. Und in diesem Fall gibt es ein total interessantes Zitat von einem Angestellten des US-Verteidigungsministeriums beziehungsweise ehemaligen Angestellten. Denn der hat eine Arbeitsgruppe geleitet, die das Havanna-Syndrom untersucht hat von 2020 bis 2022. Die haben Material gesammelt, die haben abgehörte Gespräche ausgewertet, die haben Informanten befragt und haben gesagt, es gab eine Reihe von Indizien, eindeutigen Indizien in den Daten, die durchweg Richtung Moskau deuteten. Die Vorfälle hätten die besten Agenten getroffen, immer habe ihre Arbeit eine Verbindung zu Russland gehabt.
Und das ist eigentlich so diese rote Linie, dass die allermeisten Menschen, die jetzt nachweislich davon betroffen sind, A, für Amerika, für die US-Regierung im entferntesten Sinne gearbeitet haben. Das waren BotschaftsmitarbeiterInnen, AgentInnen und. Also Leute, die einfach tätig sind für die USA. Und Menschen, die entfernt auch manchmal was mit Russland zu tun haben, weil das ist ganz interessant und das, wenn man sich jetzt die Fälle ansieht, wir nehmen jetzt gleich noch einen dritten spezifischen Fall dazu, dann sieht man das sehr deutlich und zwar Adam, der Fall 0 aus Kuba, der hat eigentlich im Rahmen dieser Obama-Offensive von 2014, Obama dachte sich 2014, ey, warum sind wir eigentlich mit Kuba noch so auf Kriegsfuß? Lass doch mal das Kriegsbeil begraben, lass uns wieder Handel betreiben, lass uns wieder die Zölle so ein bisschen runterfahren für bestimmte Güter, lass uns einfach so ein bisschen Frieden schließen. Jetzt muss man sagen, 2014 ist ein wichtiges Jahr, weil Anfang 2014 annektiert Putin die Krim und Kuba in dem Moment auf der Seite Russlands, aber Amerika auch zugewendet. Also das muss man ja schon sagen. Obama hat da eigentlich einen Stein ins Rollen gebracht, den Trump dann wieder gestoppt hat. Aber in dem Moment war das schon so, dass man sagen konnte, okay, Obama greift hier was auf, was eine Zukunft haben könnte. Und zwar ein besseres Verhältnis zwischen Kuba und den USA. Aber Anfang 2014, Putin annektiert die Krim. Und ihm passt es natürlich nicht, könnte man jetzt sagen. Das ist eine Theorie. Das ist auch eigentlich so die Haupttheorie, die man gerade sagt. Russland steckt dahinter, könnte dahinter stecken. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dass dieser Adam eigentlich aus Amerika dahin geschickt wurde, um diese Beziehung wieder zu stärken zwischen Amerika und Kuba, dann hat natürlich vor allem Russland ein Interesse daran, dass diese Beziehungen nicht weiter aufgenommen werden oder sich verfestigen, weil Putin natürlich in dem Moment ganz klar möchte, dass Kuba weiter mit Russland eng bleibt und in dem Moment dann natürlich nicht irgendwie Beziehungen zu den USA aufbaut. Jetzt ist es bei Robin Garfield, der nach Shanghai geschickt wurde, auch so, dass der die Beziehungen zu China stärken sollte. Also Amerika hat angesehen, okay, wir müssen schauen, dass das gefestigt wird, unsere Beziehungen. Und natürlich könnte man in dem Fall, weil das wäre natürlich auch die zweite Theorie, dass man sagt, ja, wenn es nicht Russland ist, dann ist es China. Aber in dem Fall jetzt bei Robin Garfield ist es so, dass der eigentlich eher die Beziehung stärken sollte. Und es da natürlich auch interessant wäre, wenn jemand dazwischen funkt und sagt, ja, nice try, aber machen wir nicht. Und jetzt kommt noch eine dritte Person dazu und die steht eigentlich so im Mittelpunkt von der Spiegel-Recherche, die gerade aktuell rauskam. Da könnt ihr natürlich auch noch mehr dann über diese Person lesen und zwar Mark Polymeropoulos. Der ist CIA-Agent und anders als die anderen beiden, die eher so Botschaftsmitarbeiter sind und so für gute Beziehungen da sind, ist der so ein Mann, ich sage jetzt mal fürs Grobe, der eher in einem Routinebesuch in Moskau war, der hat auch schon richtig krasse Sachen gemacht, aber war in diesem Einsatz eher so dafür da, ja, mal den Kreml ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen. Man hatte 2017 so das Gefühl, der Kreml wurde irgendwie vernachlässigt und wollte da eben Leute hinschicken, die wieder so ein bisschen Kontakte aufbauen zu den Leuten, die so, also so Verbindungsmänner und Verbindungsfrauen im Kreml und einfach mal so ein bisschen die Lage checken. Es war kein super heikler Einsatz, sondern er hat es selbst eher als einen Routinebesuch beschrieben. Bei ihm war es so, dass er im Hotel in Moskau von einem Gefühl berichtet, das viel stärker ist als bei den anderen. Die anderen haben eher so von Kopfschmerzen gesprochen. Er meinte, es war wie ein Schraubstock im Schädel. Das passt auch zu anderen Beschreibungen, dass das Gefühl bei manchen deutlich stärker bis hin zur Bewusstlosigkeit gewesen sein muss, der Schmerz. Und andere beschreiben das eher als so ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, das schon wehtut, ein stechender Kopfschmerz, aber nicht so präsent, dass man irgendwie das Bewusstsein verliert. Und das könnte halt auch bedeuten, dass diese Waffe vielleicht mal stärker, mal schwächer war. Also die Entfernung wahrscheinlich könnte da eine Rolle spielen oder auch, wie sehr man das einstellt. Weil, wenn man jetzt ehrlich ist, ist der Mark, ja, wenn man die Leute so ein bisschen ranken würde, CIA-Mitarbeiter, der wirklich in richtig krassen Einsätzen war, ich sag mal, eine größere Person of Interest, so eine Person, die man schädigen möchte, als vielleicht jetzt so random Botschaftsmitarbeiter. Und dass er so stark getroffen wurde, dass er ja nicht mehr richtig arbeiten konnte, das ist einigen da passiert.
Ja, man kann ja vielleicht mal ganz grundsätzlich, was du gerade gesagt hast, sagen, dass natürlich Putin und Putins Russland buchstäblich alles zuzutrauen ist. Also ein Regime und ein Mann, die Giftgas geworfen haben, die Ukraine überfallen hat, der einfach permanent jetzt im Ukraine-Krieg ganz live zu besichtigen, Lügen erzählt, um die Massentötung von vielen Menschen zu rechtfertigen und der wirklich keinerlei Korrektiv hat im eigenen Land und auch über Jahrzehnte fast kein Korrektiv hatte, weil er da mit einer Oligarchen-Mafia-Staatherrschaft regiert hat. Dem ist ganz locker zuzutrauen, dass er so eine Waffe entwickeln lässt und die auch anwenden lässt, und zwar sowohl auf einzelne Personen bezogen, wie auch weltpolitisch jetzt in dem Kuba-Beispiel, was du gebracht hast. Und wir wissen ja, dass schon Agenten von besonderen Abteilungen beim russischen Geheimdienst auch Menschen ermordet haben, zum Beispiel mit Gift.
Das ist halt so interessant, dass sich da jetzt so über die Zeit so manche Zusammenhänge schließen, ist dieser Tiergartenmord, der ja gerade aktuell wieder Thema war, weil eben im Gespräch war, ob man Nawalny und zwei US-Bürger, die in Russland inhaftiert sind, eben tauscht im Rahmen von einem Gefangenenaustausch gegen Nawalny. Also damals hat der Bruno Kahl, der BND-Chef, gesagt, dass er das durchaus für möglich hält, dass Russland eine hybride Kriegsführung hier wählt, und zwar zu sagen, okay, wir wollen den Westen destabilisieren, und das machen wir nicht nur mit jetzt irgendwie einem Angriffskrieg in der Ukraine, sondern auch mit so Taten wie eben dem Tiergartenmord oder so Anschlägen, die diffus sind, die man nicht richtig erklären kann, die aber natürlich Geschäftsbeziehungen, Recherchen und am Ende Amerika schwächen.
Ja, an dem Punkt ist es vielleicht mal ganz gut, so ein bisschen grundsätzlicher darüber zu sprechen, über Geheimdienste, über die Machenschaften von Geheimdiensten insgesamt und auch über die Möglichkeiten. Und da ist die allererste Frage, woher wissen wir das eigentlich, was Geheimdienste so machen? Weil jetzt James Bond, würde ich sagen, ist eher kein geeignetes Recherchematerial, vorsichtig gesagt. Aber tatsächlich haben wir Erkenntnisse, und wir in diesem Fall die kritische Öffentlichkeit in liberalen Demokratien. Ja, das würde ich so als den Maßstab nehmen. Jetzt auch so, was der Spiegel macht, was bestimmte Medien machen in den liberalen Demokratien. Und da wissen wir relativ viel, zum Beispiel aus Leaks, etwa aus KGB-Playbooks. Es gibt tatsächlich geschriebene Anleitungen vom KGB und auch von den Nachfolgeorganisationen. Der KGB war ja in der Sowjetunion aktiv. Von den Nachfolgeorganisationen, ein kleiner Hint, Putin war ja übrigens KGB-Agent. Und wir wissen aber von geleakten sogenannten Playbooks vom KGB, wie die vorgehen. Und ein ganz wichtiger Punkt daran ist, und nachweisbar eine Überzeugung von Putin ist, dass die Destabilisierung von anderen Ländern zu den wichtigsten Aufgaben von russischen Geheimdiensten gehört. Und diese Destabilisierung, die funktioniert auf ganz viele unterschiedlichen Arten. Zum einen auf russische Propaganda in sozialen Netzwerken, zum Beispiel durch solche Sender wie RT Deutsch, ja, Russia Today hieß das früher, die Desinformationen zu einem guten Teil verbreitet haben. Und aber auch durch eine Form von subtilem Terrorismus und subtilem Terror. Das ist ein Grundinstrumentarium gerade der russischen Geheimdienste gewesen, denn tatsächlich hat man immer wieder versucht, die Öffentlichkeit in Angst- und Schockzustände zu versetzen, denen Angst zu machen. Wir wissen das fast von Anfang an aus dem Kalten Krieg. Und plötzlich wird deutlich, wow, eine unsichtbare Waffe, wo alle Leute vor Angst haben, von Agenten, die alle möglichen Leute treffen, das ist schon etwas, was wirklich Aufruhr verursachen kann. Und ja, dementsprechend auch eine sehr große weltweite Wirkung gehabt hat. Es ist also nicht nur die Waffe selbst, sondern auch das Getöse um die Waffe herum, was Teil der Planung von russischen Geheimdiensten sein kann.
Ich finde es sehr interessant, dass der Bruno Kahl, also der BND-Chef, von expansiver Außenpolitik spricht, also sich ausdehnende Außenpolitik. Ich finde das irgendwie eine interessante Wortwahl, und ich frage mich manchmal, gibt es irgendwann einen Punkt, an dem man sagt, bis hierhin und nicht weiter, weil ich finde das, ich finde auch den Tiergartenmord, der Tiergartenmord war das für mich eigentlich schon so eine rote Linie, wo man sagt, muss nicht eigentlich mehr passieren, als dass nur der Mörder inhaftiert wird, wenn ein russischer Geheimagent im Tiergarten in Berlin einen Tschetschenen umbringt? Also,
das ist leider eine große politische Frage, die du aufwirfst. Und meine Befürchtung ist, dass die Antwort lautet, gerade und speziell in Deutschland, aber leider auch in vielen anderen Staaten, neigte man ganz lange zu Putin-Appeasement, das so ein bisschen runterzuspielen, ein bisschen zu sagen, naja, wo gehobelt wird, fallen Späne, ist ja auch doof und so. Und man hat ihn gewähren lassen, man hat Putin davonkommen lassen mit ganz vielen genau solchen eindeutigen Attacken.
Wenn man so sich so ein bisschen einliest, so in die Machenschaften verschiedener Geheimdienste, dann ist es auch so, dass Berlin schon als so der Ort gilt, wo der russische Geheimdienst, ich sage jetzt mal, schaltet und waltet, also wo man Kontakte aufbauen kann, ohne dass man jetzt nach Russland fahren muss. Wir sind hier ein Ort, an dem der russische Geheimdienst viel mehr operiert als jetzt in anderen, ich sage jetzt mal in New York oder so. Das ist ja auch teilweise gewollt, weil man sagt, ey, Geheimdienste arbeiten ja auch immer wieder zusammen und es ist nicht so, dass alle Friends sind, aber natürlich braucht man immer wieder auch Orte, neutrale Orte, wo man sich trifft, wo man Informationen, Kontakte, was auch immer austauscht oder sich gegenseitig ausspioniert, haben wir ja auch alles mit Snowden und erfahren. Trotzdem finde ich, und ich weiß, Leute, das klingt jetzt, also wenn man da so drüber spricht, es hört sich alles an wie so ein Drehbuch für irgendwie den nächsten Thriller. Was ist jetzt aber, dass wir heute drüber sprechen, und das finde ich schon interessant, diese Recherche vom Spiegel zeigt zum ersten Mal so richtig, dass es eine Verbindung geben könnte, die nachweisbar ist. Weil das war schon ein Problem, was man vorher immer nur so sphärisch beantworten konnte. Natürlich kann man sagen, ja, okay, das mit Kuba lässt sich dann erklären. 2014, klar, Putin, Obama war eine andere Zeit. Es gab auch noch so mehrere Parallelen, wo man sagen könnte, ja, das deutet alles auf Russland hin. Jetzt ist aber diese Spiegelrecherche oder zum Teil mit Spiegelrecherche da, die ganz konkrete Verbindung zu ja einer Sabotage- und Killereinheit des militärischen Geheimdienstes in Russland, im GRU, und zwar zu der Einheit 29145 herstellt. Und zwar wirklich Agenten aus dieser Einheit, die namentlich genannt werden, was auch einfach krass ist, weil was man ja schon weiß, ist so gerade Agenten von so einer Geheimdiensteinheit, die sind vor allem gut darin, eben nicht irgendwo namentlich genannt zu werden, werden es aber in diesem Artikel angesprochen und man sieht, dass einzelne Routen, Reiserouten zu Anschlägen, vermeintlichen Anschlägen auf Opfer, die später von einem Havanna-Syndrom sprechen, passt oder passen könnte. Man muss jetzt hier so ein bisschen noch im Konjunktiv bleiben, weil manchmal war die Reiseroute eine andere. Die sind dann zum Beispiel nach Zürich gereist und dann von Zürich nach Frankfurt am Main und haben sich in Frankfurt am Main, wo dann der Anschlag war, wieder getrennt und sind von unterschiedlichen Orten zurückgefahren. Aber wenn man das jetzt ein paar Jahre lang verfolgt hat, dann ist ja auch in einem so ein, ich sage jetzt mal, Verschwörungsbarometer, wo man innerlich sich bremst und sagt, stopp, bis hierhin ist es halt recherchiert und ab hier muss man zu viel vermuten. Und ehrlich gesagt, ich verliere dann immer ein bisschen das Interesse, weil ich Verschwörungstheorien einfach persönlich nicht so spannend finde.
Aber wollen wir mal da, also du beschreibst ja jetzt ziemlich genau, dass es anhand von bestimmten Flugzeiten, von ganz besonderen Personen und auch nachweisbaren Grenzübertritten und Visa und so weiter und so fort, gibt es konkrete Anzeichen. Wenn jemand aus dieser Abteilung, die auch für die Giftmorde verantwortlich ist, zum Beispiel was den Tiergarten angeht, den Tiergartenmord, wenn jemand aus dieser Abteilung zu dem Zeitpunkt, wo ein Havanna-Angriff nachweisbar stattgefunden hat, dann da ist, dann ist das mehr als nur so ein Anzeichen, dann ist das richtig ein Beleg dafür, dass da ein großer Zusammenhang sein kann. Könnte. Wir haben noch keinen Beweis, klar. Aber an der Stelle müssen wir, glaube ich, Jule, mal kurz über Verschwörungstheorien diskutieren. Weil dieses Thema lädt extrem zu Verschwörungstheorien ein und leider krasser Bonus, auch die Geheimdienste, und zwar natürlich nicht nur der russische, sondern eigentlich fast alle, arbeiten sehr offensiv mit Verschwörungstheorien. Beim KGB ist das sogar eine richtige Waffe, die dort eingesetzt wird, beziehungsweise die Nachfolgeorganisation von KGB, tut mir wahnsinnig leid, hat mich ja versprochen. Also Verschwörungstheorien.
Was ich immer schwierig finde, ist, dass Leute natürlich anfällig für Verschwörungstheorien sind, weil es sich einfach anfühlt, die Welt in Gut und Böse, in Schlecht und Gut einzuteilen und zu sagen, die Russen sind die Bösen, die wollen den Westen zerstören, der Westen ist gut, der Westen wird angegriffen und kann sich nicht wehren oder wie auch immer. Also die Erzählungen werden dann relativ einfach und stereotypisch, je nachdem, auf welcher Seite man ist, von wo man kommt. Und dann sind die Russen die, die irgendwie vergiften und die morden und die ja neutralisieren, so spricht der CIA Agent von dem, was ihm da passiert ist oder für was die Russen natürlich auch bekannt sind. Ich glaube, dass es nur teilweise so einfach ist. In dem Fall jetzt finde ich es total wichtig, eine gewisse Geduld zu haben. Und ich finde deswegen das völlig in Ordnung, dass wir heute die Folge drüber machen, weil da sind jetzt Erkenntnisse da, die zum ersten Mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Und deswegen finde ich es gut, darüber zu sprechen. Ich glaube, dass man aufpassen muss, nicht direkt wieder von der Erkenntnis in eine Mutmaßung zu kommen, was genau wann überall passiert ist, weil das ist mit diesen neuen Erkenntnissen nicht aufgeklärt, sondern, das merkt man auch, wie der Spiegel schreibt, da ist meiner Sache auf der Spur, von der ich nicht glaube, dass die amerikanischen Geheimdienste da noch nicht drauf gekommen sind. Wir werden ja gleich auch noch im Ausblick darüber reden, warum wird es in Amerika auch nicht richtig behandelt? Warum wird es immer wieder so abgetan? Und es gibt zwar irgendwie den Havana Act, aber die Leute werden halt entschädigt und fertig. Wieso ist es nicht die ganze Zeit in den Medien? Ähnlich jetzt wie der Tiergartenmord. Wieso ist danach nicht was viel Größeres passiert?
Ja, was ein Teil dieser Verschwörungstheorien auch mit ausmacht, ist tatsächlich dieser Urfall von der Moskauer Botschaft, der aber auch nachweisbar ist. Die Nachweisbarkeit bezieht sich darauf, dass man dort messen konnte, Mikrowellenbelastung in der Botschaft selbst. Diese Verschwörungstheorien, die lassen selten das Faktum aus, dass Walter Stössel, der damalige Botschafter, das bekannt macht bei den Botschaftsmitarbeitenden Anfang der 70er Jahre und kurze Zeit später an eigenartigen Symptomen erkrankt, die durchaus Parallelen zu den heutigen Havanna-Symptomen aufweisen und kurze Zeit später wiederum an Leukämie stirbt. Dann war der US-amerikanische Außenminister Henry Kissinger den Tod des Botschafters in Moskau tatsächlich auch mit Mikrowellen in Verbindung bringen. Das ist so bekannt, diese Tatsachen, das sind erstmal Tatsachen, die kann man so hinnehmen und verbinden oder auch nicht. Aber dann gibt es einen Punkt, der bei fast allen Verschwörungstheorien eine große Relevanz hat und der auch was über diese Geheimdienstwelt sagt. Denn tatsächlich gibt es Untersuchungen zum sogenannten Moskauer Signal ab den 50er Jahren, wo Menschen mit, wie wir schon gesagt haben, nachweislich Mikrowellen beschossen werden. Aber der US-Geheimdienst hat das über 20 Jahre lang zwar gewusst, aber verschwiegen. Denn tatsächlich wurde das erst 1979 in den internen Zirkeln der Botschaft bekannt gegeben. Und das heißt, der US-Geheimdienst weiß etwas, was die eigenen Leute schädigt und sagt es nicht. Und das ist natürlich allerbestes Material für fast alle Verschwörungstheorien und zwar durchgängig bis heute.
Genau, also die Erzählung dahinter ist natürlich zu sagen, wir merken, dass wir hier angegriffen werden. Wir wollen es aber erstmal beobachten, was die da machen. Deswegen lassen wir eine Schädigung an unseren eigenen Mitarbeitenden zu, um zu sehen, was passiert denn hier eigentlich. Also wir lassen diesen kleinen Wissensvorteil, dass wir wissen, was die machen, auch wenn wir noch nicht wissen, warum die das machen, das lassen wir erstmal so geschehen, um dann rauszufinden, warum machen die das.
Und das muss man leider sagen, ist typisch für diese Halbwelt von Geheimdiensten. Da müssen wieder, ich möchte jetzt nicht überbordendes Verständnis für die armen Geheimdienste, den armen CIA oder den armen KGB äußern, aber immer wieder müssen Entscheidungen getroffen werden, auch auf höchster Ebene. Was zeigt man, dass man weiß? Was weiß man tatsächlich? Welche Folgen lässt man sich anmerken? Und es kann tatsächlich sowas sein. Wir haben das in anderen Bereichen, auch in verschiedenen Kriegen, auch nachweisbar gehabt, dass man sowas entscheiden muss, wie da gehen Leute hin. Man schickt sie gewissermaßen in eine gesicherte Gefahrensituation. Das ist klar, da gibt es eine große Gefahr für Leib und Leben. Mhm. Man schickt sie dahin in vollem Wissen, dass da was im Gang ist, damit man sich nach außen hin nicht anmerken lässt, dass da was passiert. Und es gibt halt im Geheimdienstbereich immer wieder genau solche Entscheidungen. Es ist katastrophal und tragisch, aber es ist jetzt alles andere als unnormal, dass genau so etwas passiert. Und zwar muss man an dieser Stelle sagen, auch von mehr oder weniger fast allen Seiten, was Geheimdienste angeht.
Diese Arbeit von Geheimdiensten, auch gerade dem Russischen, begegnet einem ja auch immer wieder so in den Nachrichten im Alltag. Gerade jüngst wurde ja das Telefonat geleakt, über das wir ja auch schon gesprochen haben, beziehungsweise wir haben über Taurus gesprochen, das Waffensystem, das Telefonat, das abgehört wurde von deutschen hochrangigen Mitarbeitern von der Bundeswehr, die sich eben beraten haben könnten, dass die UkrainerInnen bedienen. Müssten sie die Leute anlernen, was man eben so bespricht. Das ist ein Risiko, ein völlig normales eigentlich Risikoabwägungsgespräch, ein militärisches gewesen, aber eins, das extrem wichtig war, das geleakt wurde, wo man sagen kann, okay, damit wurde ganz klar nochmal gezeigt und das ist ja auch einfach eine Arbeit von Geheimdiensten, Macht zu demonstrieren und zu sagen, wir wissen, was ihr macht und ihr wisst gar nicht, und das ist ja auch ein Teil von Geheimdiensten oder von geheimdienstlicher Arbeit, nicht alles offen zu legen, sich nicht hundertprozentig in die Karten sehen zu lassen, weil dann wissen ja auch die Leute, wie viele Karten man noch und was man noch so auf der Hand hat. Und das Problem ist, dass natürlich genau in dieser Ungewissheit Verschwörungstheorien anknüpfen, weil in dem Moment, in dem man nicht weiß, erzählt sich relativ leicht weiter. Die wissen eigentlich noch viel mehr. Die wissen eigentlich alles, was wir machen. Die wissen jeden Schritt, den wir gehen. Aber die anderen wissen dafür auch wieder, dass die wissen, dass man jeden Schritt geht. Und das finde ich ehrlich gesagt auch das Ermüdende an dieser Geschichte. Da hört es bei mir dann auf, das Interesse, weil ich mir denke, man kann sich in diese Theorien total verfangen. Und ich weiß am Ende nicht, ob das tatsächlich alles so zusammenhängt und so durchdacht und durchblickt ist, wie man es denkt, oder ob diese Kanäle dann nicht erstaunlich oft halt in eine Richtung manchmal funktionieren, weil man über irgendeinen dummen Zufall an irgendwas gelangt ist, das aber viel unzusammenhängender ist, als man vielleicht im ersten Moment glaubt.
Das erinnert mich übrigens an einen sehr lustigen Tweet, wo ich leider nicht mehr genau recherchieren kann, von wem der stammt, aber das ist fast wie eine Art Meme rumgegangen, kurz nach den Snowden'schen Enthüllungen, wo wir ja übrigens sehr, sehr viel auch über die westlichen Geheimdienste erfahren haben und auch nicht alles war besonders super toll, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber dieser Tweet lautet ungefähr, die meisten Verschwörungstheorien entspringen dem dringenden Wunsch von vielen Menschen, irgendwo habe wenigstens irgendjemand irgendwas unter Kontrolle. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Was bei den Verschwörungstheorien auch in diesem Zuge mit aufgekommen ist, manchmal sind die auch so Trigger, damit man nachrecherchiert, ist, eine Zeit lang waren Schallwaffen als Erklärung besonders beliebt. Und Schallwaffen haben tatsächlich, die gibt es wirklich, auch ganz offiziell, wo man Schallwellen bündet und teilweise über hunderte Meter Entfernung noch eine ziemlich krasse Wirkung erzielen kann. Und diese Schallwaffen, die wurden zuerst mit auch von den Nazis entwickelt. Die hatten sogar ein Schallgewehr. Das hängt damit zusammen, dass ab bestimmten Lautstärken Menschen sehr krasse körperliche Einschränkungen haben können, bis hin zum Tod. Also oberhalb von einer bestimmten Dezibelzahl können Menschen durch Schall sterben. Und deswegen gab es dieses Schallgewehr von den Nazis. Das sind also aus Nazi-Zeiten Geheimwaffen. Das ist natürlich allerbestes Verschwörungstheorie-Futter. Auch wenn inzwischen ganz klar ist, oder relativ klar ist, Schallwaffen scheiden erstmal aus beim Havanna-Syndrom. Und eine sehr, sehr interessante Quer-Connection, die immer wieder auch in den Verschwörungstheorien auftaucht, ist, dass eine relativ große Zahl von den Piloten, die UFO-Sichtungen hatten, danach sehr präzise genau die Symptome beschrieben haben, die auch beim Havanna-Syndrom gesehen worden ist. Das bedeutet, Leute sehen in irgendeinem Kampfjet irgendwelche Erscheinungen. Das wird dann so als UFO-Sichtung bekannt. Und dann kommen sie um die Ecke mit, ich habe übrigens jetzt diese Symptome und die gleichen den Havanna-Syndrom. Was auch immer man daraus macht, das können völlige Zufälle sein. Das kann natürlich sein, dass tatsächliche UFOs auch irgendwelche Mikrowellenwaffen am Start haben oder komplett alles ausgedacht. Das lassen wir einfach mal so stehen. Aber das fand ich zwei zumindest interessante Parallelen. Allein daraus, weil darauf so viele Verschwörungstheorien direkt aufgebaut werden.
Was macht man jetzt? Also ich finde, ich persönlich beantworte so, ich sage jetzt mal so Wege, die in eine Verschwörungstheorie führen können, einfach erstmal mit so Spuren, die man mit einem Fragezeichen versieht. Weil, also jetzt nehmen wir mal diese Pilotensichtungen. Es könnte ja wirklich sein, dass in ein paar Jahren klar ist, okay, die und die Waffe ist identifiziert. Die kann man eben an ein drohnenartiges Flugobjekt so anschließen, dass man relativ leicht Kampfjets aus der Luft damit, also die Piloten damit beschießen kann. Und dann müsste man ja sagen, ist die Erklärung relativ einfach. Die haben ein Flugobjekt gesehen und zwar auch ein undefiniertes Flugobjekt, haben das als, ich sage jetzt mal, UFO identifiziert und haben sich also auch nicht versehen, hatten danach auch die Symptome, weil diese Waffe eben in deren Richtung dann die Mikrowellen abgeschossen hat. Und dann hat es halt irgendwann was von einem aufklärerischen Charakter, aber da sind wir jetzt halt noch nicht.
Genau,
und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man, wenn man jetzt so einen persönlichen Leitsordner damit in seinem Kopf aufmacht, dass man nochmal ein Register mit einem Fragezeichen anlegt. Mhm. Weil was man jetzt schon sieht, ist durch diese Reiserouten dieser Spezialeinheit und der einzelnen Akteuren aus dieser russischen Spezialeinheit, wurden jetzt vermeintliche Ziele, wie die ausgewählt wurden und wer dahinter steckt, ein bisschen deutlicher. Mhm. Und deswegen finde ich diesen Fall auch so interessant, dass es sich lohnt, den die nächsten Jahre zu verfolgen, weil es sind so viele Menschen daran beteiligt, völlig offen und aktiv und vielleicht auch verdeckt, so dass wir das jetzt gerade überhaupt nicht wissen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es einen Moment gibt, in dem das noch mehr besprochen wird und auch mehr Fakten auf den Tisch kommen. Und das bringt uns eigentlich auch schon zu
einem ganz,
ja, dem eigentlich wichtigsten Punkt der Frage, die einen wahrscheinlich die ganze Zeit beschäftigt. Warum geht die amerikanische Regierung so mit der Sache um. Wenn ich sage so, dann heißt es, okay, sie dementieren nicht alles, sie geben zu, sie sagen zumindest nicht, dass sich das alle Leute nur eingebildet haben, was eine Zeit lang wirklich so war. Als die ersten Leute damit rauskamen, war es so, dass selbst in den Geheimdienstabteilungen, das ist bis heute traurigerweise so, einigen Menschen nicht geglaubt wird. Man denkt, die wollen sich wichtig tun. Man hat es dann auch eine Zeit lang abgetan, hat gesagt, es könnte auch von einem Grillenzirpen kommen. Es gibt so eine bestimmte Grillenart auf Kuba. Man muss aber sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo der erste Angriff war, überhaupt nicht auf Kuba war. Aber da haben halt dann viele gesagt, ey, vielleicht hast du einfach eine Grille gehört. Was ich auch crazy finde, wenn Menschen so bleibende, irreversible Schäden in ihrem Gehirn haben und nicht mehr richtig lesen können und vorher hochdotierte Jobs haben, dann zu sagen, ja, vielleicht hast du einfach eine Grille gehört.
Oder eine richtig krasse Grille. Das könnte ja auch sein. Sehr, sehr, ja, aber die Frage, die du gerade aufgebracht hast, warum reagiert die US-Regierung so, wie sie reagiert, ist eine, wo man tatsächlich eigentlich nur vermuten kann. Denn natürlich sind bei den Erwägungen eine unfassbare Zahl von Hintergrundmöglichkeiten immer im Raum. Tatsächlich würde ich auch sagen, hat die US-Regierung sich bisher zurückgehalten. Also man stelle sich mal vor, selbst wenn es nur die 150 tatsächlich identifizierten und zugestandenen Opfer von diesen Angriffen sind, die mit dem Havana Act auch in Verbindung stehen. Der Havana Act, also dieses Entschädigungsprogramm für Opfer von diesen Havana-Attacken, Havana-Syndrom-Attacken. Bei 150 Angegriffenen, da würde man doch denken, die Vereinigten Staaten reagieren hart und kompromisslos und aggressiv. Ungefähr so, wenn man sagen würde, okay, eine Botschaft wird in die Luft gejagt und es gibt 150 Tote oder entsprechend viele Verletzte, Schwerverletzte teilweise. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, zum einen, dass man am Anfang das nicht so genau wusste. Zum zweiten, dass solche Informationen auch immer ein bisschen Verhandlungsmasse sind. Und zum dritten führt eben nicht nur Russland eine Art von Informationskrieg, sondern auch die Vereinigten Staaten. Zumindest haben die Asse im Ärmel. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das noch nicht mal Zufall ist. Das ist jetzt eine reine Vermutung, aber sie würde zu früheren Verhaltensweisen und nachgewiesenen, belegten Verhaltensweisen der US-Regierung passen. Dass noch nicht mal Zufall ist, dass genau das jetzt bekannt wird. Unter anderem auch über eine US-Sendung, 60 Minutes, nämlich der bekannte Sendung in den Vereinigten Staaten. Denn es ist gerade Wahlkampf in den Vereinigten Staaten. Donald Trump ist Putin-Fan, wie er selber gesagt hat. Joe Biden versucht, gegen die Putin-treuen Trump-Truppen bei der Republikanischen Partei, der Ukraine weiter zu helfen. Und plötzlich wird bekannt, wow, es sind russische Agenten, die haben unsere Botschaftsmitarbeitenden angegriffen. Das ist zumindest die Lesart, wie sie gerade auch in den amerikanischen Medien vorherrscht. Das bedeutet, das ist ein Stück Information in der Öffentlichkeit, womit man durchaus Politik machen kann.
In die eine wie in die andere Richtung, weil ich glaube, selbst wenn man das dann einen großen Aufschrei gibt und man dann sagt, oh Gott, was hat Putin? Putin hat uns US-BürgerInnen angegriffen und dann auch noch die Wichtigsten, die für unsere Sicherheit da sind, dann ist sicherlich die erste Frage, wie kann man nur mit Putin befreundet sein? Die zweite Frage ist aber sicherlich auch, wie kann es überhaupt passieren? Weil dieses große Sicherheitsempfinden von Amerika, das man ja auch nochmal so gesehen hat, wie angegriffen das nach dem 11. September war, so dieses in unserem Land fliegen Flugzeuge in unsere Türme rein, in die World Trade Center, dann sind das, glaube ich, so die Momente, wo man auch sagen kann, das ist natürlich auch ein Stück Information, das Amerika extrem schwächen kann. Weil wenn man sagt, überall auf der Welt, jetzt ja sogar Pentagon bestätigt, sogar beim NATO-Gipfel, zwar in Vilnius, aber trotzdem würde ich in dem Moment sagen, ja, ist jetzt erstmal eine Angriffsfläche, wo man jetzt nicht unbedingt super stolz dahinter steht und sagt, ja, auch auf dem NATO-Gipfel sind wir angegriffen worden. Das ist eine Information, die, finde ich, schon auch eine Außenpolitik schwächt, wo man sagt, okay, was ist das für eine Sicherheitspolitik, wenn random Botschaftsmitarbeitende überall auf der Welt angegriffen werden können und irreversible Schäden im Hirn haben.
Ja, das wäre für mich auch vielleicht so der Schlussakkord, nochmal mit der Betonung, Vermutungen sind legitim, vor allem auf Basis von tatsächlich nachweisbaren Fakten. Vermutungen sind legitim in dem Moment, wo man verschwörungstheoretisch argumentiert, wo man also Verschwörungen, die nicht da sind, so als Belege nimmt und völlig gaga Sachen versucht, miteinander zu verbinden, ist das nicht mehr legitim. Aber die Vermutung, die man jetzt hier treffen kann, wenn eine solche Waffe existieren würde, zum Beispiel in Händen von Putin, was könnte alles passieren? Was sind da für Gruselszenarien tatsächlich möglich?
Ja, also ich finde, wenn man jetzt sieht, und das ist halt wieder, das spielt wieder mit dieser Angst, was wissen Sie denn dann noch? Wenn man jetzt sieht, okay, Russland liegt, wir haben dieses Telefonat deutscher wichtiger Generäle abgehört, dann liegt natürlich nahe, und das ist ja auch wahrscheinlich ein Ziel von Putin, oder das ist ein Ziel von Putin, auch ein ganz verbalisiertes Ziel, zu sagen, ich will den Westen schwächen, so diese Angst zu schüren in den Menschen, zu sagen, ja, wenn er so ein Gespräch mitkriegt und veröffentlicht, was kriegt er alles für Gespräche mit und veröffentlicht sie nicht, sondern behält die Pläne für sich und denkt sich, interessant, dann weiß ich ja jetzt Bescheid über eure nächsten 10 Schritte. Das, finde ich, spielt in dem Fall schon auch eine große Rolle, weil man sich denkt, okay, wenn jetzt eine Person bei einem NATO-Gipfel angegriffen wird, es gibt immer wieder Treffen, wo Weltklimakonferenz, G8, was auch immer, Gipfel, in denen sehr viele, sehr, sehr wichtige Menschen auf sehr engem Raum sind. Wenn man jetzt sieht, wie diese Waffe eingesetzt wird, wie frei sich diese Agenten, und das merkt man schon in dieser Spiegelrecherche, in Europa bewegen, eben nicht irgendwo in Grenzgebieten, das ist jetzt nicht irgendwie Litauen oder sonst irgendwo, sondern es ist am Ende dann wirklich nach Zürich gereist mit einem Touristenvisum, von da dann weitergefahren nach Frankfurt am Main, von da dann weitergefahren nach Amsterdam. Das sind schon Routen, wo man sich denkt, das ist das Herz von Europa.
Mhm. Ja, denn man sieht gleichzeitig, immer wieder kommen Leute zusammen, wo es eine ziemlich große Katastrophe wäre, wenn dort eine unsichtbare, unaufhaltsame Waffe angewendet würde, die die Leute komplett lahmlegt. Das heißt, so ein Drohszenario ist tatsächlich im Kopf. Und wenn dann nicht mal die Vereinigten Staaten ihre Agenten schützen können, wie krass muss das sein? Und das greift dann direkt in eine relativ bekannte Strategie hinein, die auch zwar nicht aus dem Geheimdienstwesen kommt in der Benennung, die aber tatsächlich dort angewendet wird, die sogenannte Fear, Uncertainty and Doubt oder FUD-Anwendung. Das bedeutet, du säst Furcht, Unsicherheit und Zweifel. Und das ist für sich genommen schon eine Strategie, die unter anderem auch Terroristen verfolgen, dass du in der Öffentlichkeit und auch bei den einzelnen Leuten immer versuchst, so ein bisschen Furcht, so ein bisschen Unsicherheit und es könnte ja und vielleicht auch noch ein bisschen Zweifel zu säen.
Ja.
Und das ist ein Ansatzpunkt, den man mit berücksichtigen muss. Will sagen, es geht nicht nur um die Mikrowellenwaffe, sondern es geht auch um die Furcht, die Unsicherheit und die Zweifel, die die Existenz einer solchen Waffe bei den Menschen auslösen kann.
Ja, und ich glaube, das sind so diese Momente, wenn man sieht, wie sich Putin bewegt, mit wem der sich trifft bzw. nicht mehr trifft, wie die Abstände in den Räumen sind, dann ist es ja nicht am Ende nur der lange Tisch, der irgendwie lächerlich daherkommt, sondern da ist eine gewisse Vorsicht drin, wie sich Russland oder Putin bewegt, in einer Weise, wo ich schon sagen würde, ist es nicht immer die große Stärke gewesen, internationale Beziehungen zu führen, sich regelmäßig zu treffen, da eben kein Misstrauen zu haben, sondern noch diese Tour-on-Tour-Gespräche zu haben. Natürlich könnte man das auch alles online machen, aber es sind ja ganz andere Benefits von, ich sage jetzt mal, so persönlichen Treffen. Da reicht es im Endeffekt schon, dass man um die Existenz von so einer Waffe weiß. Und es werden wahrscheinlich schon Treffen so nicht unter den Voraussetzungen stattgefunden haben, wie wenn man nicht wüsste, dass es so eine Waffe gibt oder sphärisch eine Ahnung davon hat. Und ich glaube, damit sind ja ehrlich gesagt schon Ziele der Schwächung erreicht, ohne dass man jetzt jemals irgendwo mit dem Tisch oder dem Koffer oder was auch immer durch die Gegend gefahren sein muss. Bis hin natürlich zu der Verwirklichung, wo ich auch sagen würde, das sind ja dann nicht nur Ängste, die so diffus sind, sondern man stelle sich jetzt mal vor, ein Staatsoberhaupt wird mit so einer Waffe beschossen. Das ist nicht wie bei einem Bombenanschlag, wo man sagt, okay, wenn die Person es danach überlebt hat, dann ist es halt durch. Sondern wenn es irreversible Schäden im Gehirn sind, bei denen manche Opfer danach nicht mehr richtig lesen können. Also da weiß man dann, okay, das ist nochmal eine ganz andere Schwächung von einer Person, von einem Staat. Und ich glaube, dass das mit einer Erklärung sein kann, warum Amerika gerade oder die US-Regierung so vorsichtig umgeht mit diesen Informationen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren dazu auf jeden Fall noch mehr gibt. Schon jetzt ist eigentlich so ein kleiner Stein gelegt, in dem das Pentagon bestätigt, dass es einen Angriff bei einem NATO-Gipfel gab. Das ist ja schon mal eine extreme Schwächung der ganzen Sicherheitspolitik, der Situation, wenn man zugibt, ja, das gab es hier und wir konnten im Endeffekt nichts machen, weil das ist natürlich der zweite Halbsatz. Wir sind weiter gespannt und verfolgen das Ganze. Und falls es dazu irgendwie nennenswert noch neue Sachen gibt, dann werden wir auf jeden Fall auch hier im Podcast mal wieder drüber sprechen. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr diese Sendung weiterempfehlt, wenn ihr mit uns mitdiskutiert. Vielleicht haben wir jetzt gerade auch Theorien oder Auffälligkeiten noch nicht angesprochen, die euch in dem Zusammenhang schon aufgefallen sind. Dann schreibt uns die sehr gerne. Wir freuen uns darüber. Und dann hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.